Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Verena Fink arbeitet als Kulturpädagogin und Traumatherapeutin mit Menschen, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind. Als 2015 und 2016 an die 2 Millionen Menschen nach Europa gekommen sind aus Syrien, dem Irak, aus Afghanistan, da war Verena Fink zuerst am Münchner Hauptbahnhof aktiv, hat da geholfen, doch bald ist sie aufgebrochen, um sich in Griechenland zu engagieren, nämlich da, wo die Not der Geflüchteten besonders groß war und leider noch immer ist. Verena Fink lebt inzwischen dauerhaft in Thessaloniki und dort erreichen wir sie heute auch per Internetverbindung. Frau Fink, ich grüße Sie, hallo.
Guten Morgen, Frau Bürger. Und wie vielleicht manche wissen, in Griechenland lieben wir es, uns etwas zu wünschen. Und wir hatten gestern das große Glück, dass wir uns einen guten Tag, eine gute Woche und einen guten Monat wünschen konnten. Und das darf ich heute mit Fug und Recht noch tun. Insofern, gute Woche, guten Monat wünsche ich Ihnen.
Kalomina,
danke für die Einladung.
Ihnen auch.
Kalomina, Kaliavdomada.
Thessaloniki war ja schon immer so ein Melting Pot, ein Schmelztiegel, eine multikulturelle, eine multiethnische Stadt. Ist Thessaloniki auch heute ja weltoffen und kosmopolitischer vielleicht als andere Teile Griechenlands?
Ich glaube schon. Es hat sicherlich damit zu tun, dass es die zweitgrößte Stadt Griechenlands ist und dass wir nicht so viele große Städte haben, dafür viele Inseln, viele Dörfer. Und sicherlich hat es mit der Geschichte, wie Sie sagten, zu tun, dass am Beginn des 20. Jahrhunderts im Bevölkerungsaustausch mit der Türkei viele Menschen, viele Flüchtlinge hier ankamen. Und ich habe das alles erst später erfahren. Ich wusste das alles gar nicht. Ich bin hier wirklich mehr zufällig hingeraten. Da kommen wir wahrscheinlich noch drauf zu sprechen. Mhm. Und habe einfach nur diese Stimmung gespürt, die ganz viel damit zu tun hat, wie mir dann hinterher viele andere Leute bestätigt haben, die für kürzere oder längere Zeit hier gelebt haben und leben, die einfach genau das bestätigen. Hier sind Menschen von überall willkommen.
Durch den Krieg in der Ukraine und ja diese neue Fluchtbewegung sind die Menschen, die übers Mittelmeer nach Europa kommen, in Deutschland zumindest nicht mehr so präsent. Ist das in Griechenland anders?
Das ist ganz anders, ja. Die sind sehr präsent und zwar sowohl im Straßenbild als sicherlich auch in meinem persönlichen Leben, in meinem beruflichen, freiwilligen Leben. Aber es ist auch präsent in den Straßen. Viele Menschen, die kein Zuhause mehr haben, aber auch es gibt mehr und mehr pakistanische Restaurants, es gibt mehr syrische Friseurgeschäfte und so weiter. Also man merkt es wirklich mehr, dass die Menschen hier ankommen, wie wahrscheinlich viele Leute wissen. Es kommen weniger und weniger an, was nicht damit zu tun hat, dass weniger Menschen flüchten, sondern dass die sogenannten Pushbacks, die illegalen Zurückweisungen von Leuten an der griechisch-türkischen Grenze stattfinden. Ich bin verwirrt, weil ich habe das erste Mal seit Monaten, seit Jahren vielleicht deutsche Nachrichten gehört. Und das hat mich jetzt total verwirrt.
Verena Fink engagiert sich im griechischen Thessaloniki ehrenamtlich in der Versorgung hilfsbedürftiger Menschen. Darunter sind viele Geflüchtete, die eher unfreiwillig in Griechenland gestrandet sind. Frau Fink, wie müssen wir uns deren Situation in Ihrer Stadt im Norden Griechenlands vorstellen?
Erstens wirklich vielen Dank für die Frage oder überhaupt für das Interesse daran, weil was wir so erleben ist, dass wenig Menschen in Europa, in Mitteleuropa, in Deutschland sich wirklich dafür interessieren oder überhaupt etwas darüber mitbekommen. Das meiste, wenn aus Griechenland, was nach Deutschland dringt, ist es über Lesbos, über die Inseln. Und hier ist es so, wir haben rund um die Stadt einige Camps, die inzwischen mit einer Betonmauer auch versehen sind, mit Kontrollen am Ein- und Ausgang. Und nur diejenigen, die in diesen Camps sind und auf ihren Asylbescheid warten, bekommen auch eine Versorgung. Also da gibt es was zu essen, da gibt es auch eine leidliche Versorgung an Kleidung. Diejenigen, die sich entschieden haben, nicht in einem Camp zu leben, sondern zum Teil mit Geldern von Verwandten eine Wohnung zu mieten, was sehr schwierig ist, weil viele Vermieterinnen und Vermieter nicht an Menschen auf der Flucht vermieten wollen, die bekommen überhaupt gar keine Unterstützung. Im Camp gibt es auch einen kleinen Betrag, weiß ich gerade die aktuelle Zahl nicht, der sofort endet, sobald jemand Asyl bekommt in Griechenland. Also mit dem Asyl, wo man in Deutschland jetzt denkt, Mensch, super, das ist ja toll, du hast Asyl bekommen, du darfst jetzt hier weit vom Krieg ein neues Leben beginnen. In Griechenland heißt es in dem Moment, man muss raus aus dem Camp, man fällt raus aus diesem kleinen Geldbetrag und ist auf sich selbst gestellt.
Es gibt keinerlei staatliche Unterstützung danach.
Es gibt gar nichts mehr. Also hat sich alles in den letzten 3 Jahren mit der nun nicht mehr neuen, aber mit der jetzigen Regierung so entwickelt. Und das heißt, dass die Menschen zum Teil, in Thessaloniki haben wir das relativ wenig, in Athen ist das viel mehr, aber wir haben es auch hier, dass die Menschen auf der Straße leben. Und dann gibt es noch eine weitere Gruppe, das sind diejenigen, die versuchen, gleich weiterzukommen über die Balkanroute, die gar nicht erst sich registrieren wollen, weil sie einfach woanders ihren Asylantrag stellen wollen. Und es gibt ja in Europa das Dublin-III-Gesetz, das besagt, dort, wo man seinen Fuß das erste Mal auf europäischen Boden stellt, muss man Asyl beantragen und darf nur dort Asyl beantragen.
Mhm. Sie engagieren sich ehrenamtlich in einem Verein, der nennt sich Ikopolis. Was ist das für ein Name? Der Name selbst verweist ja eher auf das Haus, auf die Stadt, auf Ökologie, auf Umweltschutz. Was ist das für ein Verein?
Genau, das ist ein Projekt der ökologischen Bewegung Thessalonikis. Das ist eine der ältesten ökologischen Bewegungen aus den 80er Jahren hier in Griechenland. Und irgendwann Beginn der 2010er Jahre, als die ökonomische Krise hier begann, war die Überlegung, wir brauchen einen Ort für Umwelt sicherlich, aber auch für Solidarität. Und dann wurde dieses Projekt gegründet. Ikopolis heißt übersetzt eine ökologische Stadt. Und als Untertitel haben wir den Text eine parallele Stadt, weil wir versuchen, parallel anders zu leben, als es die Gesellschaft weltweit, möchte ich sagen, tut. Viel mit Ellenbogen und viel jeder für sich. Und wir versuchen, gemeinschaftlich zu arbeiten. Und die Themen sind Umwelt, Ökologie und Solidarität. Und damals, 2014 gegründet, 13/14, im Jahreswechsel, begann es dann schon sehr, sehr schnell, kaum hatte Ikopolis geöffnet, dass Menschen auf der Flucht in Thessaloniki, aber dann auch weiter nördlich an der Grenze zu Nordmazedonien, in Idomeni in Camp errichteten und die Menschen von Ikopolis gesagt haben, wir müssen was tun und damit in diese ganze Bewegung von Flucht und Solidarität auch für Menschen auf der Flucht eingestiegen ist. Und seitdem hat uns das nicht mehr losgelassen, weil die Situation nicht besser, sondern fast eher schlechter wird.
Wie können Sie den Menschen helfen? Was bieten Sie denen an?
Wir sind tatsächlich wahrscheinlich mit die einzigen in der Stadt, die Kleider- und Lebensmittelausgabe haben, auf einer regelmäßigen Basis. Das heißt, wir haben Kleider, eine Kleiderkammer, wo die Menschen kommen können und barrierefrei, also einfach kommen können und Kleider nehmen können, was sie brauchen. Wir haben Lebensmittel, die wir von Spenden. Am Anfang waren das noch Menschen, die einfach so, jeder brachte eine Nudelpackung mit. Mhm. Inzwischen bekommen wir kaum noch was, weil Griechinnen und Griechen das Geld auch dafür nicht mehr haben. Nach vielen Jahren ökonomischer Krise, Pandemie und so weiter. Wir bekommen Spenden. Wir haben einen befreundeten Verein in München, der uns schon lange unterstützt und jetzt seit einigen Monaten regelmäßig jeden Monat mit einem Betrag. Wir haben noch viel mehr. Immer wenn ich dann anfange, dann fällt mir noch ein, was wir noch alles haben. Wir kooperieren mit ein paar Restaurants, die am Abend anrufen und sagen, hier, wir haben restliches Essen, das geht nicht weg, wollt ihr das haben? Dann holen wir das ab, ökologisch mit Fahrrädern, rufen dann Leute an, die wir kennen, von denen wir wissen, die wollen gekochtes Essen und verteilen das. Und sind insgesamt so eine Art Umschlagplatz, das ist so ein Wort, das suche ich immer auf Englisch und auf Französisch und auf Griechisch, wenn ich das anderen Gruppen erzähle. So ein Umschlagplatz, wo die Leute in der Stadt wissen, wir sammeln das und
geben es weiter.
Wir wissen, wer es brauchen kann, was wahnsinnig schön klingt, in der Praxis aber wirklich aufwendig ist. Wenn wir jetzt von Möbeln sprechen, Leute, die sagen hier, wir haben Möbel. Wir müssen gerade Leute abweisen, die sagen, wir haben ganz viel Bücher, weil das ist gut und schön, aber so viele Menschen lesen nicht, leider.
Ja, müssen auch erstmal die Sprache können.
Genau. Und dann haben wir diese ganzen Bücher und irgendwann haben wir keinen Platz mehr. Und wir sind aber wirklich so ein Ort, wo Menschen wissen, was wir brauchen können und wir wiederum wissen, wer das brauchen kann.
Ja. Ehrenamtliche Arbeit ist ja in Griechenland traditionell kaum verankert. Also in Deutschland zum Vergleich, da engagieren sich 44% der Bevölkerung ehrenamtlich. In Griechenland schaut man vor allem auf seine Familie, seinen Clan, vielleicht noch auf die alte Nachbarin. Verändert sich da langsam was oder hat sich auch schon während der Finanz- und Schuldenkrise in dieser Richtung was verändert?
Ich glaube, dass das sich verändert hat und gerade wieder verändert hat. Ich glaube, das war so eine Welle, die wirklich ganz großartig war. Als ich hierher kam, das erste Mal 2016, da war das was ganz Neues für Griechenland, dass viele Menschen sich freiwillig engagiert haben und ihre Zeit eben nicht, wie Sie sagen, der Familie, dem Clan, der Nachbarin zur Verfügung gestellt haben, sondern einem Projekt wie Kopolis, aber auch anderen Projekten. Wir erleben jetzt seit einem Jahr, zwei Jahren, dass wirklich eine ganz große Müdigkeit herrscht bei den Menschen, auch bei den Jungen, die sich nicht engagieren wollen mehr. Die wollen ans Meer, die wollen Kaffee trinken, die wollen was Schönes erleben. Die haben irgendwie die Nase voll, was ich einerseits nachvollziehen kann und andererseits schade finde, weil wir so, glaube ich, nicht überleben werden. Also jetzt nicht als Griechinnen und Griechen, sondern als Menschen. Ich glaube einfach, dass Solidarität was ist, was uns retten kann. Also nur das kann uns retten, wenn wir über den Tellerrand hinausschauen.
Eigentlich wollte Verena Fink nach dem Abitur Kamerafrau werden, hat das aber nach einem Jahr beim Sender TV München aufgegeben. Warum war das nicht das Richtige für Sie?
Ach, das ist großartig. Das ist ja so lange her, das ist schon fast nicht mehr wahr. Warum war das nicht das Richtige für mich? Das ist eine gute Frage. Und ich bin wahnsinnig glücklich, dass es nicht das Richtige für mich war, weil irgendwie mein ganzes Leben, beruflich wie privat, sich dann immer so wie Legosteine aufgebaut hat und irgendwie immer wieder was nicht das Richtige war und was Neues kam. Das war nicht richtig für mich, weil ich nicht genau wusste. Das war damals Anfang der 90er, als das mit dem Privatfernsehen gerade begann und das alles noch neu war. Da gab es noch nicht so viele Ausbildungen wie heute und Universitäten und Hochschulen und so weiter. Und es war nicht klar für mich, ob ich mit diesem Praktikum und Volontariat und so weiter und da immer mit wenig so am untersten Level, also jetzt nicht nur mit der Finanzierung, sondern auch von der Wertschätzung, ob ich damit irgendwann dorthin komme, wo ich hinkommen will und ob es das wirklich ist. Und dann habe ich irgendwie wirklich auch per Zufall, damals war das noch ins Arbeitsamt reinlaufen und die sogenannten Blätter zur Berufskunde raussuchen und habe dann da, irgendwie bin ich auf den Beruf des Dramaturgen, der Dramaturgin gestoßen. Und wie wirklich oft in meinem Leben gab es das zufällig in einer der drei Städte, in der ich lebte, in München damals. Ich wollte nach München und war dort. Und just in diesem einen Jahr, also das war wirklich ein Jahr in dieser ganzen Geschichte, gab es kein NC. Und so habe ich dann gesagt, okay, nee, das lohnt sich dann nicht, da hier weiter zu kämpfen für was, von dem ich nicht weiß, ob ich das wirklich will. Will ich wirklich Kamerafrau sein und das tun, was der Redakteur sagt? Film hier mal bitte vom Kirchturm oben rauf bis runter an die Tür und dann zoom auf die Tür. Will ich wirklich technisch, interessiert mich die Technik so sehr? Hab dann in der Redaktion das probiert, in der Nachrichtenredaktion. Hat mich schon mehr gereizt, auch Schnitt, Editing hat mich gereizt, aber war irgendwie alles nicht wirklich so, dass ich dachte, das steht dafür, da so die Leiter langsam vielleicht, das weiß man ja nie, langsam hinaufzuklettern, dass ich dann irgendwann Kultursendungen mache. Und habe das dann einfach mich entschieden, ich mache was anderes.
Sie haben Kunstgeschichte studiert, Geschichte, Theaterwissenschaft, sich mit Theaterpädagogik, Kulturpädagogik beschäftigt. Und irgendwie hat das ja dann angefangen, dass Sie versucht haben, das Künstlerische mit dem Sozialen zu verbinden. Wie kam das?
Ich habe eben Theaterwissenschaft im Hauptfach studiert. Das war ja noch der gute alte Magister mit einem Hauptfach und zwei Nebenfächern. Und habe dann irgendwie im Lauf der ersten zwei Jahre, glaube ich, so mit der Zwischenprüfung gemerkt, das ist toll, das reizt mich, aber eigentlich möchte ich nicht ans große Theater gehen. Eigentlich reizt es mich mehr, mit Menschen zu arbeiten, die nicht die Chance haben, eine Ausbildung als Schauspielerin, als Schauspieler zu machen. Und ich hatte auch in meiner Jugend schon Jugendarbeit gemacht. Ich war in einem Pfadfinderverband und hatte dort Gruppen und bin da selber sozialisiert und habe dann gedacht, Mensch, das muss ich doch verbinden lassen mit Menschen, die mit Jugendlichen, die noch nicht so weit sind und denen das vielleicht hilft, mit Menschen mit Behinderung, die Chance nicht haben, diese Ausbildung zu machen. Damals gab es auch noch nicht in Werkstätten, so wie heute, Bereiche im Theater, in der Kunst. Und habe dann damals über ein Ehepaar, sie ist heute 91, er lebt seit 10 Jahren schon nicht mehr, die in dem Bereich, so in der Behindertenhilfe, an Kunst interessiert waren, die habe ich angeschrieben und wir sind in München in eine Pizzeria gegangen und dann haben die mir so 2, 3 Telefonnummern von Leuten gegeben. Und dann ging das so schneeballmäßig, dann hat der Nächste mir irgendwas und dann bin ich in einem Theaterprojekt gelandet mit ein interkulturelles und dann habe ich gemerkt, das ist es, was ich machen will. Dann habe ich mit Menschen mit Behinderung ein Theaterprojekt begonnen und so ergab eins das andere.
Und dann haben Sie irgendwann noch einen Legostein raufgepackt, nämlich einen ziemlich großen und eine Ausbildung als Traumatherapeutin für Kinder und Jugendliche gemacht.
Genau, das ist aber relativ spät erst dazu gekommen.
Aber also, das finde ich sehr spannend, diesen Bereich. Wie nutzen Sie dieses Wissen in Ihrer Arbeit heute mit Geflüchteten zum Beispiel?
Also der Bereich als Kulturpädagogin, das ist was, das nutze ich in dem Bereich relativ wenig. Es sei denn, es ist wirklich ein ganz konkretes Projekt, ein konkreter Workshop, ein konkretes Seminar, wo mich jemand dafür bezahlt. Das ist mehr so, wenn wir Kinder da haben, dass ich denen halt nicht nur ein Blatt und Stifte hinlege, sondern dass ich schon mal anfange, was zu zeichnen oder dass ich irgendwas Verrücktes mache, was sie vielleicht noch nicht gesehen haben und darauf einsteigen. Was jetzt dieses Traumatherapeutische anbelangt, für mich war von Anfang an klar, ich werde jetzt nicht als Therapeutin arbeiten. Dafür fehlt mir ein komplettes anderes Studium. Also das war eine Zusatzqualifikation sozusagen. Mhm. Aber es hilft mir zu erkennen, wenn Kinder traumatisiert sind. Also alle, aber vor allem bei Kindern natürlich, weil sich das da viel stärker oft äußert, wenn dann Flashback ist, wenn die einfrieren, die wieder herzuholen. Und es hat, als ich nach Griechenland dann das zweite, dritte Mal kam, habe ich gemerkt, es gibt kaum Unterstützung für diejenigen, die mit den Menschen auf der Flucht und mit den traumatisierten Menschen arbeiten. Mhm. Und habe begonnen, so informell so ein, wie wird man das nennen?
Supervision.
So irgendwie für die Leute da zu sein und ihnen zu erklären, dass das, was mit ihnen passiert, eine Co-Traumatisierung ist. Mhm. Also jetzt nicht einfach so zu erklären, sondern das zu vermitteln und habe dann auch begonnen, Seminare dazu zu machen, Workshops dazu zu machen, die mit was ist Trauma, wie äußert sich das bei den Leuten, was ist eine Co-Traumatisierung, warum reagierst du so, obwohl du nicht im Krieg warst? Aber, und ich kann das von mir selber auch sagen, was ich gesehen habe auf Videos, was ich erzählt bekommen habe, was ich gesehen habe, wie Menschen in die Leere starren. Das ist eine traumatische Erfahrung, eine co-traumatische Erfahrung. Und das hat sich dann so ergeben, dass das was ist, wo kaum jemand von wusste und bis heute nicht weiß, und dass ich da Menschen unterstützen konnte und dass ich da tatsächlich auch in eine berufliche Richtung gehen konnte. Da wirklich so Seminare, Workshops, das ist, was ich hauptsächlich mache.
Seit 5 Jahren lebt die Kulturpädagogin und Traumatherapeutin Verena Fink in Thessaloniki. Auf ihrer Homepage, die sehr umfangreich ist, schreibt sie unter anderem einen Blog über ihre Erfahrungen in der Flüchtlingsarbeit. Es gibt da auch eine Reihe von Videos, in denen sie so tagebuchartige Texte vorliest. Und in einem dieser Videos erzählen sie, Frau Fink, dass sie generell nur sehr schwer weinen können. Doch als sie im März, also einen Monat nach Kriegsbeginn in der Ukraine, einer Frau aus Kiew begegnet sind, da mussten oder konnten sie plötzlich weinen. Warum hat sie diese Begegnung so besonders berührt?
Ich denke, das sind mehrere Punkte. Einer ist sicherlich, dass ein Krieg ist, der so nah ist, also für uns ein bisschen weiter weg, aber für Deutschland in Europa und diese Fassungslosigkeit, dass das so nah geschieht und dass einfach niemand diesen Mann stoppt, um es mal so lapidar zu sagen. Das ist wirklich was, was mich in der Zeit sowieso bewegt hat. Wir haben von Nikopolis jeden Tag eine Mahnwache gemacht, eine Friedenswache auf einem der belebtesten Plätze der Stadt. Das Zweite ist am Rande, ohne das weiter auszuführen, meine Großeltern, die ich nicht näher kennengelernt habe, sind aus Russland und der Ukraine. Und auch wenn ich die nicht kennengelernt habe, ist das natürlich was, wo ich dann dran denke, wenn ein Krieg zwischen diesen beiden Ländern passiert. Ein guter Freund von mir, mit dem ich Griechisch spreche, der auch hier lebt seit 6 Jahren, ist Ukrainer, aber in Russland aufgewachsen. Also da kommt es dann näher nochmal als Syrien, wo ich vorher nie war. Und das Dritte ist sicherlich, wir sind alle sehr müde von all diesen Jahren und es hört einfach nicht auf. Und jetzt kommen dann Menschen, es kommen nicht so viele wie nach Deutschland natürlich, aber es kommen auch Menschen aus der Ukraine, die irgendwie versuchen hier, meist Frauen mit ihren Kindern und den Müttern hier irgendwie zu warten, bis sie zurückkommen, ein neues Leben anzufangen, nicht genau wissen, was sie machen wollen sollen. Und langsam, was ich ja feststellen, dass es ein Land ist, in dem es keine Arbeit gibt, in dem es sehr schwierig ist. Und das alles zusammen war viel irgendwie so, war wirklich viel. Und ich glaube, diese Müdigkeit und dieses, das kann doch nicht wahr sein, dass es, also so ganz naiv, ich denke manchmal immer noch so, wie ich als Kind gedacht habe, so dieses, es kann doch nicht wahr sein, dass die Menschen nicht aufhören, sich die Köpfe einzuschlagen und dass Menschen flüchten müssen. Und so ein Ding, was mir 2015 in München wirklich so, ich meine, es gab schon immer diesen Satz, aber dieses, ich könnte auch auf der Flucht sein. Ich bin nur zufällig in Deutschland geboren und da ist es jetzt gerade nicht so. Das ist was, das beschäftigt mich schon immer, dieses zufällig irgendwo geboren zu sein. Und die Menschen aus der Ukraine, ich denke, das ist noch so ein vierter Punkt, die haben ein Leben geführt, wie sie und ich, die sind ins Studio gegangen und haben eine Sendung gemacht. Die sind mit ihrem Fahrrad zur Arbeit gefahren, die haben ihre Sachen so gemacht. Und von einem Tag auf den nächsten ist das kaputt und Familien werden auseinandergerissen. Menschen müssen woanders hin, die Kinder müssen in die Schule. Damals mit dieser Frau war das noch nicht klar, ob sie jetzt in die Schule geht oder nicht. Inzwischen geht sie natürlich, weil der Krieg andauert schon 4 Monate.
Im Unterschied zu den Geflüchteten, die übers Mittelmeer nach Europa kommen, also die unfreiwillig in Griechenland gestrandet sind, so wie Sie das anfangs beschrieben haben, im Unterschied dazu kommen die Menschen aus der Ukraine ja jetzt gezielt nach Griechenland. Zum Teil gibt es da Verbindungen über den orthodoxen Glauben. In Städten wie Mariupol, da gab es eine große griechische Community. Deshalb will Griechenland dort jetzt auch zum Beispiel diese zerstörte Geburtsklinik wieder aufbauen. Wie willkommen sind die Ukrainerinnen? Sie sagen, zumeist sind es Frauen und Kinder in Thessaloniki, in Griechenland.
Boah, das kann ich tatsächlich nicht so richtig beantworten, weil ich da jetzt, also vielleicht sagt es auch was dann über die Zahl aus, dass es nicht so viele sind. Ich habe jetzt noch nicht so von Leuten irgendwie gehört, so wie wenn man im Taxi sitzt und der Taxifahrer sagt, ja, die Pakistaner sollen doch bleiben, wo sie herkommen. Oder die Frau sagt, ach, die armen syrischen Kinder. Also ich habe noch keine Stimmen über ukrainische Flüchtlinge gehört, Menschen auf der Flucht gehört. Die meisten kommen ja wirklich auch hierher, weil sie entweder schon mal hier waren und Griechisch sprechen oder weil sie Verwandtschaft haben und einfach erst mal sicher sind. Ich weiß, dass es eben von diesem Freund, den ich erwähnt habe, der hat für 2 Monate auch in einem Amt gearbeitet als Übersetzer. Das heißt, es wurden sofort auch Leute eingestellt. Das heißt, vom Staat auch nochmal ein ganz anderer Umgang. Aber ganz ehrlich, ich kann da jetzt keine gute Antwort geben, wie die Stimmung so ist.
Wie ist denn überhaupt Ihre Zusammenarbeit als ehrenamtliche Helferin mit den Behörden? Wird das gern gesehen, was Sie tun? Werden Sie unterstützt?
Eigentlich gibt es keine Verbindung, wenn ich ehrlich bin. Unterstützt werden wir nicht. Wir sind wirklich unabhängig mit allen Vor- und Nachteilen, sicherlich auch dem Vorteil, dass wir machen können, was wir wollen. Und wenn wir sagen, wir schließen unsere Kleiderkammer morgen, dann machen wir das. Und wenn wir sagen, wir wollen das ausweiten, dann machen wir das. Im Gegenteil, Griechenland hat ja in den letzten Jahren auch das immer mehr kriminalisiert, dieses zu helfen. Also man wird ja dann sofort, gerade auch auf den Inseln, man ist ja dann sofort Schlepper, wenn man jemandem eine Flasche Wasser gibt, der angekommen ist. Es ist ja wirklich eher die Stimmung hier, aber mit Unterstützung der Europäischen Union, dass man ja versucht abzuschrecken seit Jahren schon und versucht den Leuten zu sagen, ihr seid hier nicht willkommen, wenn man überhaupt was sagt und nicht sie sofort wieder aufs Meer setzt oder über den Evros-Fluss, der im Norden die Landebene, die Landgrenze zwischen der Türkei und Griechenland darstellt. Also wir erleben jetzt von Behörden tatsächlich null Unterstützung. Da ist auch nichts zu erwarten. Das ist, glaube ich, einer der großen Unterschiede, den ich immer wieder auch erlebe, wenn Gruppen aus Deutschland kommen und die fragen, ja, wie ist denn das? Unterstützt euch der Staat? Nein, er unterstützt uns nicht. Und vielleicht wollen wir es auch tatsächlich gar nicht, gerade mit der momentanen Situation, der momentanen Regierung.
Wir haben schon einiges über Verena Finks ehrenamtliche Arbeit mit hilfsbedürftigen Menschen in Thessaloniki gehört. Aber sie muss natürlich auch Geld verdienen, hat sich relativ breit aufgestellt, gibt Workshops und Seminare, sie hält Vorträge und beschäftigt sich mit einer Organisationsform, die sich Soziokratie nennt. Ich hatte das noch nie gehört. Was ist das, Frau Fink?
Ja, das ist was ganz Tolles und ist ganz neu in Griechenland die letzten 4 Jahre. Das ist ein Werkzeug, eine Möglichkeit, um Entscheidungen zu fällen in Gruppen mit Consent. Das heißt, jeder wird gehört und eine Entscheidung findet statt, ohne dass jemand einen schwerwiegenden Einwand hat. Und es ist ganz lustig, weil ich habe darüber fast noch nie auf Deutsch gesprochen, nur auf Griechisch und auf Englisch. Das heißt, wenn ich zwischendrin ins Stocken gerate, verzeihen Sie bitte.
Die Sorge habe ich bei Ihnen nicht, dass Sie ins Stocken geraten.
Oh, wenn mir dann die Wörter fehlen.
Sie haben eben gesagt, es wird Konsent hergestellt, nicht Konsens.
Genau, Konsent.
Was ist der Unterschied?
Und, jetzt auf Deutsch, jetzt haben sie mich, dass wirklich zu einer Entscheidung niemand einen schwerwiegenden Einwand hat, dass wirklich alle hinter dieser Entscheidung stehen und zwar nicht mit einem, eigentlich hätte ich was anderes gewollt, sondern wirklich mit einem, das ist die beste Entscheidung für unser gemeinsames Ziel, das wir in dieser Runde, in diesem Kreis haben. Und
das kann man überall anwenden, in jeder.
Das kann man tatsächlich überall anwenden und es ist sehr, sehr spannend in Griechenland, weil hier wir diskutieren wahnsinnig gerne, wir diskutieren wahnsinnig viel. Das ist was mir von Anfang an aufgefallen ist, aber wir hören nicht jede und jeden. Ich glaube, das ist überall ein Thema, aber hier ist das ein ganz großes Thema und das Thema ist auch dieses, wir wollen nicht wirklich eine Leitung haben. Wir sind ja so unglaublich demokratisch und so. Aber es gibt ja diese heimlichen Leitungen, also die heimlichen Leiter und Leiterinnen. Und Soziokratie hat Barbara Strauch aus den Niederlanden nach Österreich gebracht vor über 10 Jahren. Und wurde dann gefragt von einer Griechin, die in Deutschland lebt, ob sie nicht in Griechenland mal ein Seminar machen könnte. Und dann hat sie gesagt, nö, das wird sie nicht machen. Sie wird aber gerne kommen, wenn es Menschen gibt, die sich bereit erklären, dafür zu arbeiten, ein griechisches Soziokratiezentrum aufzubauen. Mhm. Und das ist wieder so ein Legostein, der mir wieder, wie so viele Male, wirklich vom Himmel gefallen ist. Das heißt, ich bin zufällig... ich hatte Geburtstag und eine Freundin, die das mitorganisiert hat, so ein Treffen, um das vorzustellen, dass es diese Ausbildung in Griechenland geben wird, sagt an meinem Geburtstag abends, du komm doch da morgen. Und dann bin ich da total verkatert hin und habe gedacht, so, boah, irgendwie reizt mich das. Ich hatte das schon mal ganz vage gehört und war dann eine von 18 Leuten in Griechenland, die wir diese Ausbildung begonnen haben. Erst zur soziokratischen Gesprächsleiterin, zum soziokratischen Gesprächsleiter. Und dann, also das waren 10 Leute in Griechenland, die das gemacht haben. Und dann haben wir parallel das Soziokratiezentrum gegründet, sind seit 1,5 Jahren offiziell, also haben eine Rechtsform jetzt.
Ja.
Und einige von uns, und der Witz ist, da muss ich jetzt angeben mit, ich bin die Erste, die zertifizierte Soziokratie-Expertin in Griechenland ist, was sehr lustig ist, weil ich bin die einzige Ausländerin im Zentrum, wo wir 11 Leute sind.
Und dieses Zentrum, um das nochmal klarer zu machen, ist dafür da, diesen Gedanken zu verbreiten? Oder was ist die Aufgabe?
Die Ausbildung, genau. Die Aufgabe ist, die Ausbildung zu machen zum Gesprächsleiter, zur Gesprächsleiterin und zu den Expertinnen, Experten, zu den Zertifizierten. Das noch in Kooperation mit dem österreichischen Soziokratiezentrum, aber eben auch die Soziokratie bekannt zu machen.
Das sind unsere beiden Ziele. Ja, aber wenn ich da jetzt zertifiziert bin, wo kann ich mich denn dann einbringen? Wer will was von mir?
Das ist sehr, sehr spannend, weil im Moment wollen das noch nicht so viele in Griechenland, beziehungsweise sie wollen es, aber irgendwie fehlt so das Letzte. Ich arbeite im Moment mit einem Kollegen zusammen in einer zweiten, vorletzten, dritten Phase in einer Kooperative, in der 40 Leute arbeiten in Athen und Thessaloniki. Da hat der Kollege bereits die Soziokratie implementiert, also eine soziokratische Struktur aufgebaut und die Rollen, die es da gibt und so weiter. Und wir arbeiten jetzt gemeinsam daran, eine Gruppe zu internen Trainern aus- und fortzubilden, damit die irgendwann unsere Rolle übernehmen und wir nach und nach rausgehen. Und die wollen das und ich hoffe, dass mehr und mehr Organisationen das wollen, weil einfach Entscheidungen mit viel mehr Spaß und viel mehr, viel besserem und schnellerem Ergebnis stattfinden können.
Ist das für Sie selbst auch sowas wie die ideale Lebensform? Also ja, eine Art Gemeinschaft, muss ja gar nicht eine Hausgemeinschaft sein, könnte aber auch eine sein, die nach soziokratischen Regeln lebt?
Das sind jetzt zwei Sachen. Das eine ist, die Soziokratie ist für Entscheidungen. Das heißt, für mich, für Entscheidungen gibt es tatsächlich keine Alternative mehr. Und ich leide in Meetings, die ohne soziokratische Gesprächsleitung funktionieren oder eben nicht funktionieren. Und das andere ist, für mich ist es tatsächlich wichtig, mit Menschen zusammenzuleben. Jetzt nicht in einem Haus. Ich bin tatsächlich auch, ich mag meine Freiheit und meinen Rhythmus. Aber das, was wir bei Ecopolis leben, kommt für mich ziemlich nah dran. Diese, was ich eingangs gesagt hatte, parallele Stadt, wo ich mein Fahrrad abstellen kann, weil es einen Aufzug gibt und ich nach meiner Fußoperation das hier noch nicht hochtragen kann. Wo ich, wenn ich gerade nichts zu essen zu Hause habe, schauen kann, ob wir was zu essen haben. Wo ich, wenn ich Kleider nicht mehr tragen will, dorthin bringen kann. Also wirklich dieses gemeinschaftliche Leben und Arbeiten ist was mir sehr liegt und was ich wirklich hier gefunden habe. Ein wirklich... was ich nicht gesucht habe, aber was ich gefunden habe mit dieser Organisation und mit den Menschen, mit denen ich dort lebe und arbeite.
Verena Fink, wie ist das? Ist Ihnen Deutschland fremd geworden oder wie geht's Ihnen, wenn Sie mal wieder hier sind?
Es ist tatsächlich fremd und ich glaube geworden über die vergangenen Jahre sicherlich, aber es war auch vollkommen verrückt und ohne rationale Erklärung. Es war ein Nachhausekommen, als ich hier ankam. Und so ist das ja auch alles entstanden. Ich kam ja erstmal nur für 2 Wochen und hatte nicht im Ansatz im Sinn, hierher zu ziehen. Das war ein Nachhausekommen, obwohl ich kein Wort Griechisch gesprochen hatte. Okay, ich wusste, es gibt Yasso und Yassas, aber ich wusste nicht den Unterschied und ich kannte Ouzo. Also ich hatte Griechenland gar nicht auf dem Schirm. Ich war vorher nicht hier, aber es war ein Stück nach Hause kommen. Und
was gehört dann zu diesem Gefühl des sich zu Hause fühlens? Was ist es, was sie dort hat ankommen lassen?
Boah, ich versuche seit 5 Jahren da drauf zu kommen, wie ich das in Worte fassen kann. Und das fällt mir schwer in allen meinen Sprachen. Ich glaube, ein Thema ist tatsächlich dieses, was jetzt ein bisschen schlimm klingt, weil hier einfach in der ökonomischen Krise und ohne Jobs und ohne viel Geld es einfach echt schwer ist für die Menschen und für mich auch. Aber ich habe immer irgendwie Jobs gehabt, mit denen ich gerade mal so rumgekommen bin und immer mal wieder mit Freundinnen und Freunden, die mir die Miete gezahlt haben, um rumzukommen. Und wir reden von einer 20 Quadratmeter Wohnung in München, weil mehr war eh nicht drin. Und irgendwie fragt mich hier niemand, warum ich nicht mehr aus meinem Leben mache, sondern mein Leben ist gut, wie es ist, weil es halt nicht alles ist, einen tollen Job zu haben. Es ist viel und wir brauchen Geld, um zu überleben und die Stromrechnung zu bezahlen. Aber mir ist so viel anderes auch wichtig. Und ich habe hier viele Leute getroffen, zumindest in meinem Umfeld, das muss ich immer dazu sagen. Es sind nicht alle so natürlich, denen das auch am Herzen liegt. Ich mag das Improvisierte oft, das bin ich, so war ich immer. Ich mag dieses laute Sprechen, mit Händen und Füßen sprechen, laut zu lachen und nicht aufzufallen. Ich bin immer ein bisschen aufgefallen, das habe ich erst hinterher gemerkt. Also ich habe das schon währenddessen gemerkt, aber ich habe erst hinterher gemerkt, wie schwierig ich das auch fand, dass ich irgendwie immer ein bisschen drüber war. Und das ist schön, das nicht mehr zu sein. Und klar, ich habe einen Akzent und deswegen falle ich auf. Aber so von meiner Art falle ich nicht auf. Und das ist, glaube ich, wirklich was, das mag ich gerne.
Einblicke in ihr Leben, in ihre Arbeit in Thessaloniki gibt Verena Fink auch auf ihrer Homepage verenafink.org. Schön, dass Sie uns heute davon direkt erzählt haben, Frau Fink. Ich danke sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr, möchte noch sagen, Kompliment für die Musik. Ich werde sie öfter hören und ich verabschiede mich, wie ich begonnen habe, mit Grüßen, weil diese Zeit sagen wir dann immer zur Verabschiedung und einen schönen Sommer.
Kalokalokeri. Kalokalokeri. Schönen Sommer.
Dankeschön.